Begegnung mit dem Glück ist heute Abend so das Thema. Es geht mir gut, es geht mir gut. Ich fand es ganz klasse, dass ihr die Kirchentüren aufmacht. Ich habe gestern Abend habe ich es kurz erzählt von einem Bekannten, der ehemalige Fußballprofi war und jetzt im Profigeschäft immer noch unterwegs ist und er sagt, Heinz, wo soll ich hin unter der Woche? Wenn ich irgendwo in die Kirche will, ich finde keine evangelische Kirche, die offen ist an dem Ort, an dem er lebt. Ich finde keine freie evangelische Kirche, die offen ist. Das Einzige, das offen ist, sagte er, und da bin ich dankbar dafür, sind die Türen der katholischen Kirche an dem Ort. Das fand ich interessant. Und er sagt, es gibt mir einfach Ruhe in dem ganzen Stress, den ich habe im Leben. Diesen Druck, den ich habe. Und das fand ich toll. Finde ich klasse, ihr Lieben, dass das ein Haus ist, das einfach offen ist. Vielleicht bleiben deswegen oftmals so viele Menschen außen vor, weil es zu wenig offen ist. Kann auch sein. Fand ich eine ganz, ganz tolle Idee, so das zu machen. Die Menschen, die das vor 800 Jahren gebaut haben, die haben sie nicht gebaut, dass in 800 Jahren irgendwann diese Fresken geschützt werden und man eben darauf aufpasst, dass die Luftfeuchtigkeit genau passt, dass die bloß nicht kaputt gehen. Die haben das ja gebaut, damit Menschen eine Begegnung haben, einen Ort der Stille, der Ruhe, tatsächlich des Friedens in einer friedlosen Welt. Und die Welt ist seit 2000 Jahren nicht nur seit 2000 Jahren friedlos, seit tausenden von Jahren friedlos. Und Menschen suchen Plätze, wo sie Frieden finden. Menschen reisen um die ganze Welt, um Glück zu finden. Ein bisschen Glück. Und wenn ich nur einmal das Gefühl habe von ein bisschen Glück, dann mache ich das und ich lasse mir das auch was kosten. Das ist interessant. Und deswegen ist es ein wichtiges Thema. Ich habe auch so dazu geschrieben, es geht mir gut, es geht mir gut. Es kommt natürlich von einem Lied, das manche von euch wahrscheinlich den Sänger kennen, muss man jetzt nicht unbedingt kennen, aber wenn man ihn kennt, den Marius Müller Westernhagen. Und der sang so dieses Lied, ist ganz interessant, die Lyrics in dem Lied, mach dir keine Sorgen, es wird schon weitergehen. Wir werden uns was borgen und wieder jung aussehen. Ja, ist denn das, wir lachen jetzt, aber wahrscheinlich lachen manche und die wollen gerne jung aussehen. Was wir alles investieren, allein in unsere Gesellschaft, um jung auszusehen. Da lacht schon keiner mehr. Ne? Das ist so ganz interessant. Plötzlich hört das Lachen auf. Aber was wir alles investieren, um jung auszusehen, ne? Ich investiere nichts, ich sehe halt so aus. Aber, ja. Interessantes Lied und die Lieder, die werden ja meist nur geschrieben, die meisten haben Erfolg, außer es sind alte Schnulzen, ne? Aber die meisten haben Erfolg, weil sie auf irgendwas aufgreifen, das so einen Menschen bewegt. Für ein paar neue Kinder ist es jetzt eh zu spät und hör auf zu fragen, wie dieser Film ausgeht. Er macht dir überhaupt keine Gedanken, wie dieser Film hier ausgeht, der Lebensfilm. Denk bloß nicht drüber nach, weil wenn du drüber nachdenkst, könntest du unter Umständen Angst bekommen. Das könnte ein bisschen Furcht ins Genick jagen, so. Wenn du darüber nachdenken würdest, wie dieser Film ausgeht, lass ihn einfach laufen. Und tu so, als wenn es eine never-ending story ist, eine unendliche Geschichte, die niemals aufhört. Aber doch befällt dann manche Menschen einfach so die Angst, ne, bei Pur, so diese berühmte Band, wenigstens in Württemberg, ne, und dann aber tatsächlich über die Grenzen hinaus, der Sänger, der sang dann auch dieses Lied schon wieder, ein graues Haar. Und interessant, wie viel wir oft investieren, damit wir die grauen Haare verstecken. Weil das hat was, ich schaue da rein und denke, naja, bisschen faltig bist geworden, Bubi. Und vielleicht passt es heute gar nicht mehr so richtig rein ins Bild. Und es kann Menschen tatsächlich Sorgenfalten ins Gesicht jagen, wenn man darüber nachdenkt, wenn man erinnert wird daran. Es ist eben alles vergänglich. Es ist so. Aber dieser Film muss irgendwie weitergehen, wie der Freddie Mercury sang von Queen, The Show Must Go On. Und wir tun einfach so. Und wir bilden uns eine eigene kleine Traumwelt, die dann, die solange die Seifenblase nicht platzt, gut ist. Aber wenn sie platzt, die Seifenblase, unsere Träume. Und wir merken, das Leben ist eben nicht so. Es ist endlich. Wir sind angreifbar, wie wir es gestern Abend auch gehört haben. Oder so, wie wir es jetzt auch in dem Zeugnis so ein bisschen Lebensbericht gehört haben. So ist das Leben, das ist Realität. Plötzlich kann es, bumm, kann es vorbei sein. Und wir haben gar nicht dran gedacht. Und das ist so dieses Lied von dem Marius Müller-Westernhagen. Für Kinder ist es zu spät, die brauchen wir auch gar nicht, weil wir wollen leben. Unser Leben soll eine Party sein. Weil wir haben nur dieses eine Leben. Und da müssen wir reinpacken, was geht, in dieses bisschen Leben. Und deswegen bleiben auch viele Menschen enttäuscht zurück, ihr Lieben. Einfach enttäuscht, wisst ihr? Weil wir zu viele Erwartungen oft haben an das, was nicht bleibt. Und es hinterlässt Enttäuschungen im Leben. Und von dem singt er, der Film, der muss einfach weitergehen. Es geht mir gut, es geht mir gut, es geht mir gut, es geht mir gut. Schreib mir mal eine Karte, wenn du da drüben bist. Und ob man als Leiche vom goldenen Teller isst. Das würde ich gerne wissen. Schreibt es so. Und ich glaube, das interessiert ihn wirklich, weil irgendwann kommt es mal im Leben, auch bei Herrn Marius Müller-Westernhagen, dass es einen plötzlich interessiert. Ne? Was wird da drüben sein? Weil irgendwie merke ich, das war nicht alles. Und es kann ziemlich dumm ausgehen, diese ganzen Seifenblase kann ganz schön platzen, wenn ich plötzlich feststelle, das war nicht alles. Aber ich habe es so getan, als wenn das alles wäre. Ich habe mal einen Bericht gesehen über eine Frau in Deutschland, es war eine der ältesten Frauen und die hat sich Schönheitsoperationen unterzogen und Schönheitsoperationen. Und man hätte gedacht, von hinten hätte man gedacht, sie ist 25. Das wollte sie auch sein. Hat sehr viel Geld investiert, um das Glück zu haben, irgendwie das Glück immer anzukommen. Jetzt sitzen Leute unter uns, die sagen, ja, was soll denn das? Das ist ganz einfach, das sind Menschen, die haben nichts anderes. Die haben nichts anderes, die haben nur das Spiegelbild. Die haben auch keine Ewigkeitsperspektive, weil ich nur das bisschen Leben hier habe. Und dann muss ich reinpacken, was geht. Und wenn ich die Augen zumache, will ich sagen, es hat sich gelohnt. Mit anderen Worten, ich war glücklich. Das war's. Und es ist so die Perspektive, auch von der Marius Müller-Westernhagen singt. Und ich kann mir vorstellen, dass heute Abend Menschen da sitzen und sagen, das ist eigentlich wirklich, wenn ich ehrlich bin, das ist meine Lebensperspektive. Es fällt immer ein bisschen schwer, ehrlich zu sein. Und die meisten heute Abend würden sagen, nee, das ist nicht meine Lebensperspektive, sondern ich habe ganz andere Perspektiven. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, das ist auch oftmals meine Lebensperspektive, weil ich so gefesselt bin in dieser Welt. Ich sehe das alles um mich herum und ich würde es so gerne haben. Und ich würde auch dem so gerne nachjagen und bin manchmal so enttäuscht, dass ich es nicht haben kann. Ich kann nicht das haben, was die anderen haben. Vorhin stand ich an so einem schönen Audi, der draußen stand, und dachte, Mensch, das wäre eigentlich mein Auto. Ja. Aber ich werde es nicht haben, außer der Besitzer zeigt sich nachher gütig und sagt, ach komm, ich schenke dir einen Schlüssel, fahr weg. Also, kann sein, ich möchte niemanden nötigen heute Abend. Aber, und ich stelle das fest, dieser Vergleich im Leben. Und es ist tatsächlich so, was wir oft so sagen in unserer Welt, in der wir leben, die Menschen, die weniger haben, sind oft die, die wirklich glücklich sind. Aber es stimmt auch nicht wirklich. Das stimmt nicht wirklich. Wir sind sehr viel in Serbien und in Serbien, da gibt es das Roma-Volk wie auf dem ganzen Balkan. Und wir haben jetzt mehr und mehr damit zu tun, weil die Menschen hier nach Deutschland kommen. Die sitzen dann auf den Straßen und betteln. Und ich würde es genauso machen, ihr Lieben. Wenn ich das Leben hätte, was die Menschen haben, würde ich es genauso machen. Genauso. Ich würde es keinen Deut anders machen. Und ich würde auch schauen, dass ich in so ein Land komme und in dem Land einfach die Vorteile mitnehmen. Würde ich genauso machen. Ich richte nicht über die Menschen. Ich habe auch schon über sie gerichtet. aber ich tue es nicht mehr. Wenn man mehr mit ihnen zusammenarbeitet und merkt, in was für Situationen diese Menschen wirklich oft sind und keine Chance haben, aber keine Chance. Die Kinder gar nicht mal gern gesehen werden in den Schulen, die Lehrer sogar noch froh sind, wenn die Kinder gar nicht dort sind. Und jeder froh wäre, wenn es das Volk nicht gäbe. Könnt ihr euch das vorstellen, wenn jeder froh wäre, dass es dich nicht gibt? Dass es dich einfach nicht gibt. Und so geht es diesen Menschen. Und da saß eine Frau in so einem Elendsviertel und es war so eine kleine Gemeinde, das war so eine kleine Bretterbude, so ein Slum, also so ein Elend, richtiges Elendsviertel. Es war, ich glaube, es war das Schlimmste bis jetzt, was ich jemals gesehen habe. Es gibt noch Schlimmeres. Und ich stand da drin und habe so eine kleine Weihnachtsandacht gehalten für die Menschen, die sich da versammelt haben. Es waren alles Romas. Und die saßen da drin und das war der Geruch und all das. Und ich habe die Menschen angeguckt und sagte, dafür ist der Mensch eigentlich nicht geschaffen, um in solchen Umständen zu leben. Das ist eigentlich Hölle auf Erden. Und als so dieser Abend vorbei war, hat mich dann eine Frau gebeten, dass ich an den Tisch komme beziehungsweise an den Stuhl und mit einem Übersetzer. Und diese Frau hat mir dann gesagt, ich wollte Ihnen nur eines sagen. Wir hier benötigen nicht sauberes Wasser. Und wir hier benötigen auch nicht bessere Lebensumstände. Was wir benötigen, sagte die Frau, wir benötigen ein verändertes Herz. Das vergesse ich nie mehr. Wir benötigen ein verändertes Herz. Und nur Jesus Christus, sagte diese Frau, kann unser Herz wirklich verändern, dass wir Menschen werden, die zufrieden sind. Menschen werden, die nicht das Leben satt haben, sondern die lebenssatt sind. Menschen, die nicht immer mehr haben müssen, weil sie wissen, ich habe alles, was ich haben kann im Leben. Was ich haben muss, was ich wirklich brauche, habe ich in Jesus Christus. Deswegen kamen solche Menschen vor 800 Jahren und haben solche Kirchen gebaut. Die waren so davon überzeugt, das hat sie angetrieben, wenn man Kirchengeschichte liest, fasziniert mich. Das war ihr Antrieb gewesen, die wollten nicht ein Kunstwerk dahinstellen. Wo man sich später drüber streitet, darf man die Tür noch anmalen, ja oder nein, wissen wir nicht so ganz genau. Darf man sie überhaupt noch aufmachen? Es waren Menschen, die sagten, es ist die einzige Hoffnung für diese Welt. Jesus Christus, ihr Lieben, ist die einzige Hoffnung für dein Leben. Die einzige Hoffnung. Du wirst später vom Thron Gottes nicht aufgrund deines Bankkontos bestehen. Du wirst später vom Thron Gottes nicht vom Thron Gottes bestehen, weil du so ein guter Mensch warst. Du wirst nur bestehen vorm Thron Gottes, wenn dieser Jesus Christus in diesem Leben dein Herr und Heiland geworden ist. Und nicht bloß verbal, dass ich es nachsagen kann, sondern in meinem Herzen, dass es da drin ist, was der Apostel Paulus sagte, wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt, der ist, der gerettet wird. Der das da tief drin hat. Und das, was da tief drin ist, der ihn dazu treibt, dass es aus dem Mund rausbringt, dass er anderen Menschen, so wie wir das jetzt auch gehört haben, dass es ihn gar nicht stoppt, in verschiedenen Situationen einen Menschen zu sagen, du, in Jesus Christus ist Hoffnung, in Jesus Christus ist Vergebung. In Jesus Christus hast du eine Begegnung mit dem Glück. Und in Jesus Christus kannst du sagen, und ich überspitze das jetzt ein bisschen, es geht mir gut. Nicht wegen der äußeren Umstände, die sind genauso traurig wie die Umstände all der anderen Menschen in dieser Welt. Die Bibel sagt, euer Vater im Himmel lässt es regnen über gerechten und ungerechten Menschen. Warum soll es einem Menschen, der mit Jesus lebt, besser gehen auf diesem Planeten als einem Menschen, der nicht mit Jesus lebt? Steht nirgendwo in der Bibel, steht nicht drin. Das ist eine Lüge. Und viele, die dieser Lüge folgen, die werden jetzt auch plötzlich, die entdecken das, das stimmt ja. Mensch, ich werde ja auch arbeitslos, ich werde ja auch krank, ich verliere auch ein Kind, ich verliere auch meinen Ehepartner, ich verliere auch die Gesundheit. Was ist, was bleibt? Der ewige Christus, der sie an dir festgemacht hat. Nicht du an ihm, sondern er sich an dir. Und das ist, was bleibt, ihr Lieben, wenn man wissen darf, dass das stimmt, tief im Herzen drin. Und das ist die Bibel voll, natürlich voller Berichte. Ein Bericht. Und nach etlichen Tagen ging er, Jesus, wieder nach Kapernaum. Und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele, sodass kein Platz mehr war. Auch nicht draußen bei der Tür. Und er verkündigte ihnen das Wort. Er hat keine Zauberkunststückchen vollführt. Er hat ihnen einfach das Wort weitergegeben, das Wort Gottes. Er hat über das Königreich Gottes gesprochen, Jesus. War ihm wichtig, weil das war sein Auftrag, dass Menschen mit dem Königreich Gottes in Verbindung kommen und dass Menschen versöhnt werden, weil Menschen getrennt sind und so wie es der Apostel Paulus sagt im Kolosserbrief Kapitel 1, Feinde Gottes sind, seit dem Sündenfall, Feinde Gottes. Nicht, dass sie gegen Gott kämpfen werden, nee. Viele zeigen ihnen einfach die kalte Schulter und sagen, eigentlich brauche ich gar keinen Gott. Und das unterstreicht einfach nur diese Wahrheit, die damals der Teufel Adam und Eva sagte, wenn ihr von dieser Frucht esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Und wenn ich bin wie Gott, brauche ich ja keinen Gott. Ich habe zwar nichts, was mich dann hält im Sterben, vielleicht ein paar gute Sprüche, die ich so auswendig gelernt habe. Aber eigentlich hält mich nichts. Ich muss mal außer sagen, naja, das wird schon nichts mehr kommen da drüben. Sprechen wir morgen Abend drüber. Und wisst ihr, interessanterweise, ihr Lieben, gibt es einen Mann, das ist ein Historiker, der hat ein Buch geschrieben über die wirtschaftlichen Aufbrüche in Deutschland, gerade besonders in Württemberg. Und das Erstaunliche ist, was diese Historiker schrieb, dass gerade in Württemberg große wirtschaftliche Aufbrüche waren in Gegenden, in denen Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gefunden haben. Warum? Weil es Menschen waren, denen konntest du absolut vertrauen. Weil die wollten ihren Jesus nicht enttäuschen. Die wollten einfach nur, dass dieser Jesus Christus sich durch ihr Leben auslebt. Das waren Menschen, die waren wirklich plötzlich arbeitsam und fleißig. Weil sie den Gott kennen, der Himmel und Erde geschaffen hat. Weil sie den Gott kennen, von dem Psalm 121 sagt, der Gott Israels schläft und schlummert nicht. Der wacht. Und er ist deine Kraft. Wahrscheinlich ist manches tatsächlich übertrieben worden. Kann sein, wir Menschen neigen oftmals dazu. Aber erstaunlicherweise werden solche Bücher geschrieben. Und solche Aufbrüche waren nur möglich, schrieb dieser Historiker, in Gegenden, in denen Menschen zum lebendigen Glauben an den lebendigen Jesus Christus gefunden haben und ihr Leben verändert wurde durch diesen Jesus Christus, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und wenn er die Wahrheit ist, dann lebe ich in der Wahrheit. Dann muss ich nicht die Wahrheit suchen und er ist nicht eine von vielen Wahrheiten, sondern er ist die Wahrheit. Die Wahrheit. Und der die Wahrheit ist, der kam auf diesen Planeten, um von diesem Reich Gottes zu sprechen und Menschen einzuladen. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von 4 Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf dem der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das wollte ich jetzt hören, Jesus. Deswegen liege ich vor dir, damit du mir meine Sünden vergibst. Was ich will, ist, ich will laufen. Und Jesus Christus gibt so ein Exempel an diesen Mann und sagt, Leute, den Israeliten damals wie uns heute, dein Hauptproblem ist deine Trennung zwischen dem einen wahren Gott und dir. Das ist dein Hauptproblem. Dein Hauptproblem ist nicht, dass du nicht laufen kannst. Wo würdest du hinlaufen, wenn du laufen kannst? Ein Freund von mir, der auch Motorradfahrer war, den habe ich besucht in der BFA-Klinik. Hat einen Motorradunfall gehabt, querschnittsgelähmt, mit 19 Jahren. Und er liegt in seinem Bett und ich gehe in die Klinik rein. Ich hätte es nicht erwartet und er schaut mich an und sagt mir, Heinz, du glaubst es nicht, aber ich bin Gott dankbar. Weil ich wäre nur davon gelaufen. Bisschen Christ so auf meinen Lippen, Auch ein bisschen zu christlichen Motorradgottesdiensten hinfahren, ein bisschen dies machen, ein bisschen jenes. Ich sage so, wie es er sagte, ja. Aber ich wäre nur davon gelaufen, Heinz. Und jetzt kann ich ihn nicht mehr davon laufen, ich kann ihn nicht mehr davon fahren. Und es hat ihn dazu gebracht, auf das, um was geht es denn eigentlich wirklich in meinem Leben? Es geht in meinem Leben um diesen Jesus Christus, dass mein Leben versöhnt ist mit diesem einen wahren Gott. Und das zeigt Jesus Christus hier. Begegnung mit dem Glück. Das ist Glück, ihr Lieben. Wenn ein Mensch wissen darf, wenn ich vor diesem Thron des ewigen Gottes stehen werde, steht nichts zwischen mir und diesem ewigen Gott. So wie wir es vorhin auf diesem Bild gesehen haben, der Weltenrichter. Wenn der Weltenrichter kommt, ihr Lieben, und Jesus hat wie kein anderer vom Gericht Gottes gesprochen. Wir hören das heute nicht mehr so gerne, dass es ein Gericht Gottes gibt, aber es gibt ein Gericht Gottes. Und es gibt nichts Größeres, als dass ich weiß, ich bin von der Todesstrafe befreit. Ich habe es nicht verdient. Das ist Gnade. Ich habe es nicht verdient. Ich hätte ganz was anderes verdient vor Gott. Aber ich bin vor ihm frei. Ich war versklavt in meine Sünde. Und Sünde ist jetzt nicht, was wir immer so sehen gleich in der Welt. Naja, hinterher haue ich 5 Flaschen Bier rein und fahre ich zu schnell Auto oder fahre mit meinem Motorrad da, boom, über die Welt und das ist mir alles wurscht. Das ist nicht die Sünde, von der Jesus spricht. Auch nicht, dass du die Ehe brichst, von dem spricht Jesus hier auch nicht. Die Sünde ist, ihr Lieben, das sind die Früchte von Menschen, die diesen einen wahren Gott nicht kennen. Die können nie genug bekommen. Du kannst nie genug Männer haben, du kannst nie genug Frauen haben. Deswegen sitzt du auch an deinem Computer nachts und haust du die Videos rein, die Porno-Videos. Du kannst nicht genug bekommen. Deine Frau ist dir nicht genug. Oder dein Mann ist dir nicht genug. Du kannst nicht genug Geld haben. Du kannst nicht genug Erfolg haben. Nicht genug Schönheit. Weil es ist nie genug. Es ist nie genug. Und ich weiß, wie das ist. In meinem eigenen Herzen, ihr Lieben, zieht's manchmal das noch und jenes noch und gib dich nicht mit dem zufrieden. Aber das ist einfach nur die Frucht dessen, dass ich mein Leben nicht auf Jesus Christus setze. Das ist ganz einfach. Es ist ganz einfach. Es ist ganz einfach. Weil in Jesus Christus, sagt später der Apostel Petrus, haben wir alles, was wir zum Leben und zum Sterben nötig haben. Weil das ist alles irgendwann vorbei. Ich saß jetzt an einem Tisch mit einem Ehepaar, er 80, sie 50. Vor 10 Jahren hat er geheiratet, vor 15 Jahren hat er seine eigene Familie verlassen. Wenn es ein Esel zu wohl geht, geht er aufs Eis. Ist so. Hat nicht mehr gereicht. Und dann, das fand ich sehr interessant, ich sprach mit diesen Personen und ich fragte, wie fühlt man sich denn so, wenn man seine Familie hintergangen hat? Ganz offen. Man darf immer eine offene Frage stellen. Wie fühlt man sich? Interessiert mich ehrlich. Oh, und dann kamen viele Dinge. Ja, das war deswegen und das war dieswegen und das war der Grund. Der einzige Grund ist, ihr Lieben, dass ich keine Zufriedenheit im Herzen habe, das ist alles. Ich jag dem Glück nach. Ich jag dem Glück nach. Und ich denke, da werde ich es finden. Da werde ich es finden. Und es kommt davon, weil ich getrennt bin von dem, der das eigentlich das Glück ist, der mein Glück ist, das Lebensglück, Jesus Christus, der Schöpfer Gott, von dem diese Fresken so wunderbar zeugen. Das kommt davon, weil ich mich nicht in diese Reihe einreihe von Menschen, die nur auf diesen Jesus schauen und vertrauen. Ihr Lieben, es war ein gutes Bild. Und ich möchte heute Abend einladen, darüber nachzudenken, ob sich jemand da schon eingereiht hat, innerlich, in diese Reihe. Von Menschen, die frei vorm Thron Gottes, vor diesen Weltenrichter eines Tages stehen werden. Und sagen, Christi Blut, Ungerechtigkeit, dies ist mein Schmuck und mein Ehrenkleid. Oder wie es der Apostel Paulus sagte, im ersten Korintherbrief, dass ich ihn ja selbst getroffen hatte. Er war ja ein Verfolger von Jesus Christus, von dieser ganzen Idee dieses Christus. Auferstehung, altes Zeug, hört mal auf damit, mit diesen alten Kamellen. Ein Mann, der am Kreuz stirbt und die ganze Welt mit sich versöhnt, mit Gott versöhnt. Wo gibt's denn sowas? Und das hat er Paulus verfolgt. Und dann schrieb er, wahrscheinlich aus seiner eigenen Perspektive heraus, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Die sagen, das ist verrückt. Das ist doch verrückt. Wer glaubt denn sowas? Wer glaubt sowas, dass das Problem der Menschheit ist, dass wir Menschen getrennt sind von diesem einen wahren Gott? Das stimmt doch überhaupt nicht. Aber das glauben die Christen, klar. Sie haben vielleicht die vor 800 Jahren geglaubt, die haben es halt nicht besser gewusst, aber wir heute, wir wissen es besser. Und wir sind so auf der Jagd nach dem Glück. Gerade bei uns in der westlichen Welt. Und das Erstaunliche ist, wir beglücken die westliche Welt, beglücken all die anderen Länder in dieser Welt. Und wir machen die Menschen so wie uns. Das sind Glück nachjagen. Das Glück ist, dass du Arbeit hast. Hauptsache ist gesund. Hauptsache, Hauptsache, Hauptsache. Diese Frau damals in Belgrad sagte mir, Herr Spindler, mit anderen Worten, Hauptsache ist Jesus Christus. Das ist die Hauptsache. Es war eine Frau, die war völlig verkrebst innerlich. Die starb auch kurze Zeit später. Da ist ihr kleine Hütte vorher noch abgebrannt im Winter. Und diese Frau sagt sowas. Vergesse ich nie mehr. Das ist das größte Glück, Herr Spindler, wenn man das wissen darf. Das ist das größte Glück, wenn ich das wissen darf. Durch ihn seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist. Jesus Christus, ihr Leben, zur Weisheit. Wir Menschen suchen doch nach Weisheit. Deswegen studieren wir ja noch ein Studium und noch ein Studium und noch ein Studium. Wir suchen nach Weisheit. Deswegen bezahlen wir auch viel Geld, damit wir noch eine Sonde auf den Mars schicken können. Wir wollen was wissen von diesem Universum, aber wir wollen nichts wissen von dem Schöpfer des Universums. Weil wir sind ja selbst Gott. Wir sind doch selbst Gott. Wir spielen doch selbst herum. Und sind so unzufrieden und sind so getrieben. Er ist uns gemacht worden zur Gerechtigkeit, Jesus Christus. Er ist uns gemacht worden zur Heiligung. Er ist uns gemacht worden zur Erlösung, schreibt der Apostel Paulus. Und weil ich das nicht wusste, würde der Apostel Paulus heute sagen, bis zu dem Punkt, als ich Jesus Christus persönlich kennenlernte, war ich ein ganz unzufriedener Mensch. Mich haben diese Christen aufgeregt, die von der Auferstehung sprachen. Wir haben die alle aufgeregt, die von dem Mann sprachen, der am Kreuz von Golgatha gestorben ist, um was zu tun? Das zu tun, von dem ich später selbst nicht mehr aufhören konnte zu predigen, sagte Paulus. Lasst euch versöhnen mit Gott, ihr Lieben, sagt er. Das ist unsere Botschaft. Wir kamen nicht und Jesus kam nicht, um das Leben besser zu machen auf diesem Planeten. Er kam, um Menschen, die auf diesem Planeten, der vergeht und der kaputt geht und der vergeht, auch wenn wir uns noch so viel Mühe geben und es ist schön, wenn wir uns Mühe geben, ihr Lieben, aber es ist nicht alles. Auf dem, was alles vergeht, Ewigkeit zu schaffen, Ewigkeit in die Herzen zurückzulegen. Und es geht nur, wenn der ewige Gott in unsere Herzen kommt. In Herzen von Menschen, die getrennt sind von ihm. Seit der Geburt. Der König David schreibt im Psalm 51, in Sünden bin ich geboren. Ich bin nicht als guter Mensch geboren. Das ist ein Traum in dieser Welt. In Sünden bin ich geboren. Unser Sohn sagte das im Studium in Erziehungswissenschaften, da hieß es auch, man muss nur das Gute im Menschen wecken. Das braucht manchmal ein bisschen, bis man es überhaupt findet. Und unser Sohn hat sich gemeldet und sagt, nee, das kann man gar nicht wecken, weil es gar nicht da ist, das Gute. Und dann haben die gesagt, wie? Und dann sagt er, die Bibel sagt, dass der Mensch, das Menschenherz böse ist von Jugend auf. Deswegen ist diese Welt so, wie sie ist, ihr Lieben. Deswegen müssen sich Fußballprofis auf ihren Arm drauf Respekt schreiben und respektieren doch niemanden. Respektieren nur das Geld. Das ist alles, von dem ich Respekt habe. Deswegen laufen die Leute auch da rein ins Stadion und brüllen den Schiedsrichter nieder, machen ihn fertig bis zum Gehen nicht mehr. Boah, endlich habe ich mal all das loslassen können, was ich meiner Frau nie sagen durfte. Jetzt bin ich auch mal ein ganzer Kerle. Deswegen ist auch der Betriebsleiter, geht er auch so mit seinen Mitarbeitern um, ihr Lieben. Weil ich einmal will ich Respekt haben. Respektieren die anderen, die sollen mich respektieren. Deswegen gehen die Schüler mit ihren Lehrern so um. Deswegen gehen die Lehrer mit ihren Schülern so um. Aber mittlerweile ist es nicht mehr das Problem auf der Lehrer. Es ist wirklich das Problem dann der Schüler, die vor ihnen sitzen und sagen, wie können wir den noch fertiger machen, als er so schon ist. Also sieht man doch, das Gute im Menschen ist extrem gut, der Mensch. Wir haben es nur bis heute noch nicht geschafft, es so richtig hervorzubringen. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Aber man muss dann schaffen. Die Bibel sagt, der Menschenherz ist böse von Jugend auf. Warum? Das muss böse sein, weil der Gott, der gut ist, der Einzige, der wirklich gut ist, dieses Herz nicht regiert. Aber wenn es regiert, dann wird ein Mensch verändert. Deswegen schrieb später der Apostel Paulus, die gestohlen haben, sollen nicht mehr stehlen, sondern die sollen jetzt arbeiten und mit dem, was sie erwirtschaftet haben, denen geben, die nichts haben. Plötzlich wird aus Menschen, die immer genommen haben, ein Mensch, der gerne gibt. Und wenn du brauchst, bekommst du noch mehr. Weißt du warum? Weil mein Glück liegt nicht mehr an meinem Bankkonto. Überhaupt nicht. Mein Glück liegt in Jesus Christus. Ich habe Frieden gefunden mit Gott. Das ist der Schlüssel zum Glück, ihr Lieben. Zu dem, was wirklich Glück bedeutet. Zu dem, was wir wirklich nachjagen, ihr Lieben. Ich habe Frieden gefunden, ich vergänglicher Mensch mit diesem ewigen Gott. Durch Jesus Christus. Durch seine Versöhnungstat am Kreuz von Golgatha. Wie lieblich sind deine Wohnungen, o Herr der Heerscharen. Meine Seele verlangte und sehnte sich nach den Vorhöfen des Herrn. Nun jubeln mein Herz und mein Leib dem lebendigen Gott zu. Hat auch der Sperling ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hinlegen kann. Deine Altäre, o Herr der Heerscharen, diese Gegenwart bei dir, allmächtiger Gott. Da darf ich einfach hinkommen. Mensch, ist das, tut es gut. Und ich erlebe das selbst im Leben, ihr Lieben. Wie ich das sagte, meine Gedanken und mein Herz, das sind oft überall in dieser Welt. Ich bin zu allem fähig, denke ich manchmal. Zu allem. Zu allem, was so in der Bibel steht. Manchmal bin ich fähig, jemanden umzubringen. Ich bin fähig, jemanden niederzumachen. Ich bin fähig, die Ehe zu brechen. Ich bin zu allem fähig, von dem Jesus Christus schreibt. Aus dem Herzen heraus kommt das Böse, was einen Menschen verunreinigt, schreibt Jesus. Boshaftigkeit, Unzucht, Ehebruch, Neid und Streiterei und Lästerungen, es ist da drin. Ich hätte es gar nicht verdient, frei zuzutreten vor diesem lebendigen Gott. Aber durch das Blut, das Jesus Christus vergossen hat am Kreuz von Golgatha für meine Schuld, durch diese Verrücktheit, dass dieser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, Mensch geworden ist, ans Kreuz von Golgatha gegangen ist, um zu bezahlen mit seinem Blut für die Schuld der ganzen Welt. Und dass Menschen, die daran glauben, frei werden dürfen von ihrer Schuld, diese trennt von diesem einen wahren Gott, von dem schreibt der Psalmist hier, ich habe freien Zugang. Zwischen dir und mir steht kein Hindernis mehr, lebendiger Gott. Deswegen sagt er auch, wohl denen, die in deinem Haus wohnen. Überglücklich der Mensch, der in deinem Haus wohnen darf. Überglücklich der Mensch. Es gibt kein größeres Glück, schreibt der Psalmist. Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt. Überglücklich der Mensch, der nicht aus sich selbst Stärke produzieren muss, nicht aus seinem Intellekt Stärke produzieren muss, also Weisheit und Klugheit. Wohl dem Menschen, der sagen kann, überglücklich der Mensch, Leute, ich bin ein schwacher Mensch, ja, ich bin ein schwacher Mensch, versuchbar, ich habe Angst vorm Tod. Ich habe Angst vor dem Versagen in dieser Welt. Ich habe Angst, nicht mehr ins System zu passen, wie es manche haben, die 50 sind oder ein bisschen drüber noch. Und Angst haben manchmal, dass sie einfach in das System, in ihren Arbeitsumfeld nicht mehr reinpassen, weil die Jungen, die drängen so nach vorne. Ich habe Angst, nicht anzukommen als junge Frau, als junger Mann in diesem System. Mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, ihr Lieben. Und hier schreibt er, überglücklich der Mensch, der nicht seine Stärke in sich selbst suchen muss, seine Stärke nicht in irgendwelchen Geisteskräften suchen muss, in irgendwelchen Strömungen, die aus dem All kommen oder aus seinem Intellekt, der vielleicht auch eines Tages vorbei ist, ihr Lieben. Wenn das kommt, was wir heute fürchten, viele Alzheimer, Freund von uns, Anfang 50, der kennt seine Familie nicht mehr. Wenn seine Frau weg will, dann muss er einen Pflegedienst anrufen, dann muss er im Pflegebett liegen. Ein stolzer Mann, ein lieber Mann, ein Mann, den ich echt achte, den ich noch kannte, als er noch klar war. Und es ist alles weg, der ganze menschliche Stolz, was wir denken, das ist es doch. Wohl dem Menschen, überglücklich der Mensch, Begegnung mit dem Glück, der seine Stärke in dir hat. Und wer könnte stärker sein als der, der den Tod überwunden hat? Wer? Niemand, weil wir Menschen können das nicht. Aber Jesus Christus hat den Tod bezwungen. Es gibt niemanden, der stärker ist, ihr Lieben. Deswegen konnte der Apostel Paulus auch schreiben, wenn Gott für uns ist und nicht bloß irgendein Gott, einer von unzähligen Möglichkeiten, nee, der einzige wahre Gott, wenn der für uns ist und er ist nur für uns, wir können nur sicher sein, dass er für uns ist, wenn wir diese Versöhnungstat am Kreuz von Golgatha angenommen haben, wenn wir erkannt haben, ja, das stimmt. Die größte Sünde in meinem Leben war die, Jesus, von der du sprachst. Das ist die Sünde, sagt Jesus in Johannes Kapitel 16, Johannes Evangelium, dass sie nicht an mich glauben. Das war die Sünde der Menschheit von Anfang an der Welt. Die haben an sich selbst geglaubt, an ihre Spekulationen, an ihre Parolen, an die Parolen des Teufels. Es gibt gar keinen Gott, das hat er nicht gesagt, der Teufel. Es gibt natürlich einen Gott, aber ihr könnt alles selbst so sein. Ihr braucht ihn eigentlich gar nicht wirklich. Ihr könnt selbst so leben. Und der Mensch hat sich dafür entschieden, selbst so zu leben, selbst Gott zu werden. Und was hat er gemacht, der Mensch? Er wird mit seiner Endlichkeit nicht fertig. Er findet keine Erfüllung mehr. Vielleicht im Arbeiten, wie es der Wilhelm Busch mal sagte, Mühe und Arbeit war sein Leben, wenn es über eine Todesanzeige steht. Das ist eigentlich die Todesanzeige von einem Pferd. Aber nicht von einem Menschen, der geschaffen wurde nach Gottes Bild. Mühe und Arbeit war sein Leben und es war sein ganzer Stolz. Hat doch alles gebracht, der Kerle. Guck doch mal, wie viele Vereine da an dem Grab stehen. Das ist doch was. Jesus Christus war sein Leben. Auf das hat er gebaut. Deswegen war es ein Mensch, den hat man das angesehen. Irgendwie, der hat immer Hoffnung gehabt. Auch in hoffnungslosester Situation. Es war ein Mensch, der ist nicht den neuesten Sachen immer nachgerannt. Der war auch versucht. Aber irgendwie hat er so einen Frieden immer ausgestrahlt. Es war ein Mensch, den konnte man glauben. Den sein Ja war ein Ja, sein Nein war ein Nein. Interessant. So habe ich ihn in Erinnerung. Und ich glaube, das war ein Mensch, der hat uns nie vorgespielt, also als er perfekter Mensch ist. Aber es war ein Mensch, der uns immer wieder auf diesen Jesus Christus hingewiesen hat. Der sein Ein und Alles geworden ist. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ihr Lieben, es war ein glücklicher Mensch. Das war ein überglücklicher Mensch. Wir waren auf der Beerdigung von einer jungen Frau im Februar mit 28, glaube ich, 27, 28 ist sie gestorben. War eine junge Frau, die war mit Jesus unterwegs. Ihr Papa ist Pfarrer, Das heißt deswegen nicht, dass er mit Jesus unterwegs sein muss, weil wir kennen das auch, ne? Wie heißt das, Müllers Vieh und wie auch immer, Esel und so, ne? Und Pfarrerskinder gelingen selten oder nie, wie man so sagt. Was es nur bedeutet heißt, das ist nicht ein Selbstläufer. Gott hat keine Enkelkinder, er hat nur Kinder. Man kommt nicht automatisch ins Reich Gottes. Naja, mein Opa war schon so gewesen. Sondern die Bibel sagt, wie viele ihn aber aufnahmen, diesen Jesus Christus aufnahmen, ihm Vertrauen schenken, dem Mann, der mit seinem Blut am Kreuz von Golgatha für meine Schuld, für meine Trennung von dem himmlischen Vater bezahlt hat. Die, die ihm vertrauen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu heißen. Und diese junge Frau, die hat es im Leben gehabt. Und die war unterwegs mit diesem Jesus, hat Krebs bekommen und sagte mir dann mal an einem Tag, als ich mit ihr sprach, Heinz, habe ich denn alles verkehrt gemacht im Leben? Und ich wusste nicht genau, was er meinte, weil es gibt, wie gesagt, es gibt viele Leute, die sagen, ja, wenn du mit Gott unterwegs bist, dann darfst du nicht krank werden, immer Bankkonto voll und. Das stimmt überhaupt nicht, das ist eine Lüge. Das steht nämlich nicht in der Bibel. Und ich glaube nur das, was in der Bibel steht. Weil die Bibel ist von dem geschrieben worden, der die Wahrheit ist, der ewige Gott. Und der weiß es besser als wir endlichen Menschen. Und diese junge Frau fragte mich und ich wusste dann genau, was sie jetzt meinte. Und dann sagte sie, schau Heinz, manche Menschen sagen eben, Gott will, dass ich gesund bin. Aber durch diese Krankheit kam ich zu Menschen, zu Ärzten, inklusive wie zu Patienten. Zu denen konnte niemand anders über Jesus sprechen, außer ich. Und als diese junge Frau nicht gestorben ist, sondern heimgegangen ist zu ihrem himmlischen Vater, ihre Augen hier auf diesem Planeten geschlossen hat und ihr Papa mich angerufen hat und sagte, ich soll das weiter sagen, da habe ich meinen Kindern eine E-Mail geschrieben und sagte, sie hat ihren Lauf vollendet, wisst ihr, sie hat ihren Lauf vollendet. Und der Trauergottesdienst, das war eigentlich wie ein Geburtstagsgottesdienst, war echt erstaunlich. Und er stand unter dem Motto, halte deine Augen konzentriert auf Jesus Christus, den Anfänger und den Vollender des Glaubens. Und die junge Frau wusste was davon. Jesus Christus ist der Anfänger. Und nicht bloß des Glaubens, sondern auch meines Lebens. Und wenn er der Anfänger meines Lebens ist, dann ist es gut, dass ich mein Leben auch in die Hände dessen lege, der auch der Vollender sein wird, Jesus Christus. Damit ich nicht eines Tages vor seinem Thron stehen muss. Und sagen muss, aber ich habe es eigentlich auch nur gut gemeint, Jesus. Weißt du, für mich hättest du das gar nicht machen müssen am Kreuz von Golgatha. Da gibt es bestimmt ein paar Leute auf dem Planeten, die haben sowas nötig, aber nicht ich. Doch auch du. Weil da geht es nicht um moralische Verfehlungen. Da geht es darum, was Jesus sagt. Wenn der Sohn des Menschen zurückkommt, meint ihr, er wird Glauben finden? Würde er Vertrauen finden? Menschen, die ihm alleine vertrauen? Die seinem Opfer am Kreuz von Golgatha vertrauen? Meint er, das findet er? Wenige wahrscheinlich. Deswegen sagt die Bibel, spricht immer von wenigen. Aber die wenigen, das werden Menschen sein, wie es Psalm 84 sagt. Überglücklich. 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 Überglücklich die Eltern, die wissen dürfen, dass das Leben ihres Kindes nicht in der Hand von der Politik in Deutschland liegt, auch nicht von der Schulpolitik, auch nicht vom Arbeitsmarkt, sondern in der Hand des Anfängers und des Vollenders des Glaubens. Jesus Christus, überglücklich die Eltern. Trotz aller Not, trotz aller Sorgen. Aber er, der begonnen hat in euch das gute Werk, er wird es auch vollenden, sagt die Bibel. Wenn wir uns haben versöhnen lassen mit ihm, durch das Blut von Jesus Christus, dann werden wir Menschen sein, die können sagen, ich mache mir Sorgen. Nicht wie dem Marius Müller-Westernhagen, mach dir keine Sorgen. Nee, ich mache mir Sorgen. Und ich muss mich nicht schämen wegen meiner Sorgen. Und Jesus sagt mir, in der Welt habt ihr Angst, Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe diese Welt überwunden und das, was dir Bedrängnis macht. Das wird schon irgendwie weitergehen. Irgendwie. Ich weiß, dass es weitergeht. Und zwar in seiner ewigen neuen Welt. Und wir werden uns was borgen. Und wir werden wieder jung aussehen. So tun, als ob. Nee, in Jesus Christus muss ich kein Traumtänzer sein. Da darf ich ein Realist sein. Da darf ich. Nicht traurig, nee. Ich muss ja nicht traurig sein, ich weiß ja, auf was ich zulebe, weil ich es im Herzen habe. Gewürgt durch den Glauben, den er mir schenkte, durch seinen Heiligen Geist. Den Glauben, dass ich dem vertrauen darf, der Himmel und Erde geschaffen hat, vor dem ich eines Tages stehen werde. Nicht aus eigener Errungenschaft, sondern durch sein Blut, Christi Blut und Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck und mein Ehrenkleid. Das ist es. Und deswegen bin ich ein Mensch, der überglücklich ist. Inmitten der Tränen. Aber überglücklich, weil ich weiß, das ist hier nicht alles. Und hier ist nicht Ende, Gelände, Schicht im Schacht. Nee. Es geht weiter. Und vor dem Weiter muss ich keine Angst haben. Sondern ich werde vor ihm stehen und ich werde ihm sehen, wie er wirklich ist. Und er wird mich anschauen. Er wird sagen, du bist mein geliebtes Kind. Ich habe mich das was kosten lassen. Und ich habe dich gehalten. In deinem Lachen wie in deinem Weinen. Wird Jesus Glauben finden, ihr Lieben? Oder würde er Menschen finden, die sagen, ja, meine Oma hat auch geglaubt. Und ich habe gedacht, ich habe geglaubt. Ich wusste nicht so ganz genau. Wie würde es sein heute Abend? Mit dir. Wie würde es sein? Was sieht Jesus in deinem Herzen? Und den Glauben zu wecken, das kann nur der Heilige Geist, das kann kein Mensch. Niemand kann jemanden zum Christen machen. Nur Christus kann uns Leben schenken. Und wie das aussehen kann, so ein Gebet, möchten wir heute Abend auch wieder einblenden. Das ist so eine kleine Hilfe dazu. Das ist immer so eine Sache, mit dem Einblenden, haut nicht immer so hin, aber die Technik, die ist voll drauf, spitzenmäßig, vielen Dank. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich kennst und liebst. Und danke, dass du mir ewiges Leben schenken möchtest. Das ist eine Sache, wenn ich weiß, ich habe ewiges Leben. Ich will dir gehören. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Durch die Blätter, durch den Blätterwald kann ich es kaum lesen, aber nevertheless, ich habe gegen dich und gegen Menschen gesündigt, weil ich mein Leben selbst bestimmt habe. Das war eigentlich die Sünde. Ich habe bestimmt, was gut und schlecht ist. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir mein Leben mit Leib, Seele und Geist, meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft. Komm du in mein Leben. Übernimm du die Führung in meinem Leben und verändere du mich so, wie du mich haben willst. Amen, so sei es. So kann es aussehen. Oder so wie diese junge Frau mir sagte, Heinz, als ich nach Hause gegangen bin, habe ich das gemacht, was ich vorher nicht glauben konnte. Ich habe einfach auf dem Weg nach Hause gesagt, Jesus, wenn du wirklich lebst, dann will ich das, was der Heinz Spindler sagte. Ich will Frieden haben mit Gott, ich will versöhnt sein. Ich erkenne, dass ich ein Sünder bin. Ich werde mit diesen eigenen Herzen nicht fertig. Mit meinen Ängsten und Sorgen. Ich brauche dich. Und am anderen Tag kam diese junge Frau zu mir und sagte, ich wollte nur sagen, ich habe das getan, was du gestern Abend sagtest. Und ich bin so glücklich. Weil das erste Mal in meinem Leben habe ich Frieden gefunden. Inmitten diese ganzen Not in meinem Leben, das ist ein großes Geschenk, wenn ein Mensch das sagen kann, ihr Lieben. Möge Gott uns segnen dazu. Ich spreche noch ein Gebet. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns Menschen das ins Herz legen willst, was der Psalmist auch geschrieben hat. Überglücklich der Mensch, der in deiner Gegenwart leben darf. Überglücklich der Mensch, der nicht aus sich selbst Kraft produzieren muss und auch nicht aus irgendwelchen Kraftquellen irgendwas saugen muss, sondern dessen Kraft der ist, der den Tod bezwungen hat. Der sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Überglücklich dieser Mensch. Herr Jesus, du siehst unsere Herzen, du weißt, wer wir wirklich sind, du weißt, wer heute Abend hier ist und dir nicht vertrauen kann. Nicht mit dem Herzen glaubt, vielleicht mit dem Munde christlich bekennt, aber im Herzen ist so leer. Erbarme dich, Herr Jesus, mit deinem Heiligen Geist und schenke Leben heute Abend. Gib Menschen das, dass sie im Herzen nach Hause gehen dürfen mit dem Frieden im Herzen, mit dem Frieden Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Amen.